2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Montag, der 25.01.2021. Mein Name ist Michael und ihr hört circa eine Stunde nach 19.10 Uhr den Millern-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den VfL Bochum am Donnerstag. Ja, Donnerstag ist ein klarer Indiz für eine englische Woche und gleichzeitig ist das auch das zweite Heimspiel in Folge. Der Tabellen-15. Empfängt den Tabellen-2. Ich darf heute Tobias vom 1848-Blog und Podcast begrüßen. Moin Tobias.
Ja, moin Michael. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Tobias, am Anfang einer jeden Podcast-Folge bei uns stellt sich der Gast immer selbst vor. Und da du deine Premiere heute hier hast und auch euer Blog und Podcast, darfst du es auch gerne ein bisschen ausführlicher machen. Ich stelle immer die drei Fragen. Wer bist du, was treibst du so in deinem Leben und warum der VfL?
Gut, also wer bist du? Tobias, ich bin Teil von dem 1848-Team. Das ist ein Bochumer Fanblog. Knapp 10 Leute, immer mal wieder wechselnde Besetzung. Wir schreiben jetzt seit 3 Jahren zum VfL. Ich habe vorher schon im Bereich Taktikanalyse relativ viel gemacht, war Autor bei Spielverlagerung, das ist ein relativ großes Taktikblog in Deutschland und eigentlich auch so das erste richtig große Taktikblog, was es im deutschsprachigen Raum gab. Habe dann, weil ich halt großer VfL bin, meinen eigenen Taktikblog bei den VfL aufgemacht, die blau-weiße Taktikecke. Und von da aus dann von den Machern von 1848 quasi angesprochen worden, ob ich nicht Lust habe, mit bei dem Team mitzumachen. Und seitdem schreibe ich dann halt alle meine Analysen für 1848. Zum VfL gekommen bin ich ja ganz klassisch. Bin sehr früh aus Essen quasi nach Bochum gezogen. Das erste Mal ins Stadion ging es dann beim VfL. Und wenn man einmal bei einem Verein ist, dann kommt man da auch nicht mehr weg. Und auch so der Stil der Mannschaft, der Ruf des Vereins, das passt. Ja, eigentlich alles sehr gut. Deswegen bin ich auch glücklich mit dem VfL, auch wenn die Zeiten nicht immer leicht sind natürlich. Ja, und die letzte Frage war, was ich so mache. Ne? Also
ja.
Genau, also ich bin Data Scientist, habe also auch noch einen sehr starken Hang auch zur Datenanalyse.
Ich glaube, ich muss dich unbedingt mal mit Tim verkuppeln, glaube ich, von uns. Das hört sich so danach an. Der ist das ja auch quasi und der macht ja bei uns immer die ganzen tiefen Statistikanalysen. Und ja, das sage ich ihm mal.
Also genau, ich bin dann quasi das Äquivalent von Tim bei unserem Team. Habe jetzt auch auf www.1848.de, wenn ich die Werbung machen darf, eine etwas größere Analyse gemacht, wo ich die ersten 14 Spiele, also alles, was im Jahr 2020 passiert ist, komplett auch datenbasiert unter die Lupe genommen habe, um zu analysieren, ja, wie der VfL denn in den Lauf gekommen ist, den sie jetzt aktuell haben.
Mhm. Werde ich natürlich gerne verlinken in den Shownotes. Dann kann Tim da mal reingucken. So.
Ja, gerne, ich schicke den Link gleich vorbei, dass ihr das da verlinken könnt.
Sag nochmal, in welchem Jahr bist du zum VfL gekommen, damit ich das ein bisschen einordnen kann?
Das muss so um 85 gewesen sein.
Ah ja, okay.
Also schon eine gute Zeit, VfL.
Krass, es gibt Menschen, die vor mir noch zu einem Verein gekommen sind. Das gibt es selten. Wie wird das 4 Jahre später?
Man ist wahrscheinlich auch irgendwie ziemlich genau 4 Jahre vielleicht jünger als ich.
Ja, okay. Gut, ja, vielen Dank schon mal, Tobias, für die Vorstellungsrunde. Ja, ich erinnere mich an das erste Saisonspiel, was ja bei euch stattgefunden hat, ist ja klar, weil wir haben das erste Spiel der Rückrunde jetzt. Das endete mit einem 2-2. Da kann ich mir auch vorstellen, dass du wahrscheinlich ein bisschen unglücklich darüber warst, weil ihr lange geführt habt, 2-0. Ja, vielleicht kannst du ja nochmal was dazu sagen, wie du das Spiel gesehen hast. Und ansonsten würde ich dich bitten, vielleicht mal so an vielleicht so grob 3 Spielen festzumachen in der Hinrunde, wie ihr zu dem wurdet, was ihr heute seid, also sozusagen Tabellenzweiter.
Ja, also zu dem Spiel, es war auch so, ich glaube, wir haben eigentlich ganz gut angefangen. Wir hatten relativ viel Spielkontrolle, sind ja dann auch in Führung gegangen. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, aber irgendwann in den letzten 20 Minuten kippte das Spiel, insbesondere mit unseren Wechseln. Natürlich war das dann sehr unglücklich, sehr geärgert damals. Die großen Wechsel beim VfL, also ich glaube, wir hatten einen großen Wechsel, das war nach dem Spiel gegen Braunschweig, ja, wo wir trotz Überzahl gegen eine Mannschaft, die jetzt immer noch unten drin steht, verloren hatten. Da wurden ein paar der vermeintlichen Stars kurzfristig aussortiert. So Kanvola, unsere Sturmspitze, hat den Stammplatz verloren. Blumen war raus. Robert Schul, unser Zehner, war kurzfristig raus. Und dann gab es nochmal den nächsten großen Wendepunkt vor dem Spiel gegen den HSV, was wir dann auch 4-1 gewonnen haben, wo dann die ganzen Stars quasi wieder zurückkamen, wo man die Spielanlage nochmal deutlich aggressiver gestaltet hat, was auch das Pressing angeht und was im Grunde jetzt den aktuellen VfL-Fußball auch ausmacht.
Ja, ihr spielt wirklich durch die Bank weg irgendwie. Also eure letzte Niederlage war irgendwie Mitte Dezember in Hannover. Und danach habt ihr irgendwie ja doch relativ dominiert, auch seid sogar noch im Pokal drin. Das ist ein Gefühl, was wir gar nicht kennen. Spielt noch gegen Leipzig irgendwie Anfang Februar, ne?
Genau.
Und ja, also seid da irgendwie auf dem Tabellenplatz 2. Ich habe übrigens vor der Saison euch als Aufsteiger schon getippt. Also für mich kommt das nicht überraschend. Ich finde,
wo ihr seid. Wo kommt das her? Also ich meine, beim VfL vor der Saison auf Aufstieg tippen war ja jetzt nicht so zu erwarten. Karl, wolltest du dann
ihr seid ja immer
positive Stimmung hergenommen?
Ihr seid immer Überraschungsei, natürlich, finde ich. Aber ich habe natürlich irgendwie die aktuelle Lage mit eingepreist und habe gesehen, welche Rückrunde ihr gespielt habt, auch schon dann während oder nach dem sogenannten Lockdown. Und ich habe gesehen, dass ihr wenig Spieler also gewechselt habt zur neuen Saison. Und das hat für mich eigentlich, sah für mich klar aus dafür, dass das ein eingespieltes Team ist, was da in Bochum ist. Und ich glaube, das sieht man jetzt auch immer noch.
Genau, das kann man auf jeden Fall sagen. Also im Grunde ist ja mit Holtmann auch nur einer von den neuen Spielern jetzt wirklich in der Stammbesetzung. Jetzt die letzten Spiele ist noch mit Herbert Bockhorn ein zweiter dazu gekommen. Aber grundsätzlich ist das das Kernteam, was wir auch in der letzten Saison hatten, stimmt schon.
Genau. Und man kann das auch gut, finde ich, an so ein paar Säulen ausmachen, wie ich finde, von außen. Also einmal am Torwart Manuel Riemann. In der Abwehr, ja, würde ich sagen, Maxim Leitsch ist mir da sehr aufgefallen. Und ganz klar im offensiven Bereich Robert Schul und Simon Zoller. Ich bin übrigens auch ein ganz großer Fan von Blum, der aber momentan, glaube ich, nicht so eine große Rolle spielt bei euch, ne?
Ja, Blum ist aktuell verletzt. Er wird wahrscheinlich auch für das St. Pauli-Spiel nicht wieder fit sein.
Also eine schöne Kanzler.
Normalerweise.
Ich mag sein Spiel sehr gerne, so wie er in Spiele geht.
Ja. Also Kampfsau ist das erste Mal, dass ich das jetzt höre, wobei das aus meiner Sicht passt, seitdem jetzt quasi mit dem HSV-Spiel diese aggressive Spielweise drin ist, weil man schon das Gefühl hat, dass er sich da jetzt so reinhaut. Ne? Aus taktischer Sicht denke ich manchmal, okay, die Gerätsche war jetzt unnötig, man nimmt sich ja da häufig auch aus dem Spiel und er ist jetzt auch nicht der beste Gerätscher, aber man sieht schon, dass er sich da vor dem Spiel auf jeden Fall richtig aufgeputscht hat und gesagt hat, er will jetzt alles geben und hat natürlich dann auch die technischen Möglichkeiten, den Unterschied auszumachen.
Ja, genau. Fangen wir doch vielleicht mal an, also im Tor. Manuel Riemann ist ja auch eine Konstante bei euch. Ich habe heute eine wunderschöne Videosequenz gesehen, oder von gestern war die, glaube ich, wo er auf eine epische Frage des Reporters mit einem einfachen Ja antwortete.
Genau, das war unser Reporter-Urgestein hier beim VfL, der ihm irgendwie was in den Mund legen wollte und das hat er ja sehr gut gekontert, muss man sagen.
Ja, er wollte einfach darauf hinaus, also er hat da wirklich riesig lange Anlauf genommen quasi bei der Frage und wollte einfach nur wissen, ob das dann jetzt so konstant da oben bleibt. Und hat einfach nur gesagt, ja, also so ungefähr war es, glaube ich, ne?
Ja, also ich glaube, es war so super verschwurbelt formuliert, so nach dem Motto, wenn man diese Serie aufrechterhalten kann und den aktuellen Teamgeist und bla bla, dann kann es auch mit dem Aufstieg klappen. Ich glaube, es ging darum, uns den Aufstieg irgendwie in den Mund zu legen, aber irgendwie mit zig Wenns, sodass man eigentlich gar nicht mehr Nein sagen konnte.
Ja, er wollte nicht so in your face fragen, damit nicht gleich Riemann abblockt, glaube ich, oder so. Und dann hat er einfach nur noch Ja gesagt nachher. Aber, genau, ist wahrscheinlich
müde. Auf jeden Fall auch verlinken, ist ein Klassiker jetzt schon.
Ja, wir hatten es heute Morgen tatsächlich in der Lage drin. Wir machen mal einen Abschluss, also in unserem... Wir haben ja einmal in der Werkwoche morgens immer so eine Art Newsletter, also einen Blogpost, der jeden Morgen so gegen 8 erscheint. Und der endet halt immer mit einem Video, das kann von kuriosen Toren sein oder von blöden Eigentoren. Und heute war das tatsächlich mal dieses Video von der Frage. Da ist es mir dann auch aufgefallen. Und da ist übrigens auch bei rausgekommen bei der Frage, das wusste ich zum Beispiel nicht, ihr seid tatsächlich die erfolgreichste Mannschaft all over in 2020 in der zweiten Liga gewesen, nach Punkten, ne?
Ja, sehr cool. Ja, kann gut sein. Ne? Wir waren ja schon Corona-Meister und ich meine, so viele Punkte haben wir jetzt auch in der zweiten Hälfte nicht abgegeben. Also das kommt schon gut hin.
Genau. Ja, also Manu Riemann ist irgendwie eine coole Socke, kann man schon mal sehen, an dem, wie er die Frage beantwortet hat, aber ist ja auch ein großer Rückhalt bei euch in der Mannschaft, ne?
Genau, also ich glaube, heute hat hier GSN, das Global Scouting Network, nochmal eine Grafik geteilt, wo die Zweitliga-Torhüter verglichen wurde und wo gerade geguckt wird, was sind die erwarteten Tore bei den Schüssen aufs Tor und was ist dann tatsächlich dabei rumgekommen. Und da war Riemann auch derjenige, der quasi pro Spiel die meiste Torerwartung wegnimmt.
Ja, okay, verstehe.
Also sehr kompliziert auszudrücken, aber
Expected genau. Goals nach sowieso, ne, genau.
Genau, also was schon zeigt, dass er da, genau, dass er also auch Dinge rausholt, wo man eigentlich nicht unbedingt damit rechnet, dass man die noch rausholen kann. Und er hat da auch schon ein, zwei Spiele für uns gerettet. Und der ist natürlich auch einfach von der Leidenschaft und von der vom Charakter ein Typ, der den VfL anführt. Also es gibt mehrere Spiele, also auch gegen Mainz zum Beispiel, wo er mit einer roten Karte runtergeflogen ist, wo er dann von außen das ganze Team anfeuert und nochmal deinen Ersatzmann heiß macht, voll im Elfmeterschießen. Auch als Situation, wo er irgendwie in der gegnerischen Hälfte noch ins Dribbling geht, um dann den Ball vorzubereiten für den Ausgleich oder sowas. Also der hat da schon wahnsinnige Situationen drin, wodurch er auch jetzt in der Presse, aber auch, glaube ich, in der Mannschaft einer von den Garanten dafür sind, dass diese Gier bleibt, ne? So ein bisschen wie der Joshua Kimmich bei Bayern ist er bei uns.
Ja, also ich hätte jetzt auch gesagt, so aus dem Gefühl heraus, Top 5 der zweiten Liga-Torhüter. Wir haben auch mal vor einiger Zeit, Tim hat dazu einen großen Beitrag gemacht, als es um diese Himmelmann-Diskussion bei uns ging, mal zu zeigen, wo steht Himmelmann eigentlich gerade sportlich. Und der war sehr weit unten tatsächlich. Und ich nehme mal an, Riemann war in dem Blogpost sehr weit oben. Also,
genau, wenn man was kritisieren will, dann vielleicht Strafraumbeherrschung, aber in allen anderen Disziplinen ist er schon überdurchschnittlich stark. Also sehr gut mit Ball am Fuß, extreme Genauigkeit bei langen Bällen, sehr stark auf der Linie, einer der größten Elfmetertöter auch der zweiten Liga. Also schon sehr, sehr guter Rückhalt.
Ja, okay. Kommen wir mal zu eurer Abwehr. Also da muss man natürlich irgendwie erstmal die Abwehr als Gesamtkonstrukt hervorheben. Ihr habt die beste Abwehr der Liga mit, ne?
Ja, das kann gut sein. Also da kommt aber auch wirklich, wie du schon sagtest, Maxim Leitsch hat unglaubliche Entwicklung gemacht, war ja lange Zeit ein hoffnungsvolles Talent, aber dann sehr verletzungsgeplagt und hatte immer so den Ruf, ja, der ist nicht stabil genug für den Profifußball, der ist zu wackelig, und jetzt zeigt er halt wirklich, was er zu leisten imstande ist. Ist ja auch unglaublich schnell. Ich glaube, der schnellste Spieler der zweiten Liga.
Okay.
Hat dann natürlich auch mit Danilo Soares, der ja bei Ingolstadt Hoffenheim gespielt hat. Also auch jemand, der auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist. Ich glaube, der auch regelmäßig bei den Kicker Who Scored Rankings für Außenverteidiger unter den Top 3 mitspielt, auf jeden Fall. Es gibt so ein bisschen das interne Duell zwischen den Bochum und den HSV-Fans, wer jetzt besser ist. Ich weiß nicht.
Leipold?
Ja, genau, Leipold oder Suarez. Auch Gamboa ist ja kostarikanischer Nationalspieler, auch unglaubliche Erfahrung, ist von Celtic Glasgow gekommen. Also das ist schon eine ziemlich gute Abwehrreihe, die jetzt aktuell komplettiert wird durch Amel Belakotschap, auch ein junges Talent, der auch unglaublich stark ist, weil du dich immer mal noch mal kleine Wackler drin hat, einfach der Unerfahrenheit geschuldet, aber von den rein physischen Merkmalen auch auf jeden Fall das komplette Rüstzeug mitbringt, noch höher zu spielen.
Ja. Ja. Also auf jeden Fall, also neben Kiel, die haben auch nur 17 Gegentore, habt ihr da die beste Abwehr. Ihr habt ein paar Tore mehr als Kiel geschossen, insofern auch auf Platz 2 und mit einem Punkt Vorsprung vor Kiel. Ja, einer der wirklich famosen Spieler, finde ich, der zweiten Liga, wenn man mal so die letzten 2 Jahre betrachtet, ist tatsächlich Schul, finde ich, Robert Schul. Der hat auch ganz ordentlich gegen uns im Hinspiel aufgedreht. Was kannst du zu dem sagen?
Also auf jeden Fall einer der Unterschiedsspieler beim VfL Bochum, der in der Lage ist, mit seinen Pässen jede Abwehr auszuhebeln, der aber auch zeitgleich halt physisch relativ stark ist, dass er halt auch mit dem Rücken zum Tor Bälle im Zehnerraum behaupten kann. Und der jetzt halt auch irgendwie die Motivation für sich entdeckt hat. Also jetzt zum Beispiel im letzten Spiel fehlte uns so ein bisschen die Läufe in die Tiefe. Und dann hat er halt gesagt, dann macht er halt auch, obwohl er ja eigentlich sich so ein bisschen als den Spielmacher sieht, der solche Läufe bedient, macht er die Läufe halt selbst und hatte dann irgendwie erst eine gute Chance, hat dann ja auch den Ausgleich nach einem Freistoß gemacht. Also der geht auch tendenziell momentan vorweg. Und wenn man dann natürlich diese fußballerische Klasse hat, noch gepaart mit Leidenschaft und Motivation, dann kommt da schon einiges zusammen.
Der ist ja auch fest bei euch. Der kam, glaube ich, von Hoffenheim. Ich dachte mal, der wäre ausgeliehen gewesen. Aber kann ja nicht sein, weil er schon, glaube ich, dritte Saison bei euch spielt jetzt, ne?
Genau, ich glaube, der ist letztes Jahr in der Rückrunde gekommen, aber der
ist. Ach doch, erst. Okay. Aber es ist auch fest bei euch, ne?
Ich glaube ja, ja, doch. Das Fest ist nicht geliehen.
Okay. Ja, Robert Schul hat auch schon 9 Tore geschossen diese Saison. Und wenn man mal in den Sturm guckt, da mit Simon Zoller habt ihr da auch jemanden, der 8 Tore hat. Also die beiden sind irgendwie so die Torstärksten bei euch. Simon Zoller finde ich auch ganz stark. Vor allem jetzt in den letzten Spielen war er relativ stark und an vielen Toren beteiligt. Ne?
Ja, wobei Simon Zollers starke Phase war sogar noch mehr Ende letzten Jahres. Ah, okay. Jetzt die letzten Spiele war er jetzt, gut, er war auch noch immer noch beteiligt, aber jetzt, ich würde sagen, nicht mehr so dominant. Da waren es ja dann mehr tatsächlich Schul, Eisfeld mit seinen Freistößen, die dann die Buden gemacht haben. Pantovic sogar zuletzt, der lange Zeit als Chancentod galt, hat als Joker viele Dinger gemacht noch in den letzten Spielen. Mhm. Also wir sind schon, was das angeht, relativ flexibel. Ne? Aber ja. Zoller ist natürlich, wenn man so insgesamt darauf anguckt, ist der schon unser Zug Richtung Tor. Ne? Der hat ja erst als Rechtsaußen begonnen, ist dann irgendwann in die Sturmspitze gewechselt, um halt da auch noch mehr Räume für unsere Flügelspieler auch zu schaffen, einfach noch mehr Intensität auch ins Pressing zu bringen. Und seitdem macht er halt sogar noch mehr Tore dann.
Mhm. Ja, ich sehe auch bei euch hier insgesamt so 10 verschiedene Torschützen bei euch. Das spricht ja auch für eine gute Verteilung irgendwie. Das ist ja auch für den Gegner mal ein bisschen unberechenbar, wenn dann doch viele sind, die dann ihre Tore machen können. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und aktuell ist es ja sogar so, du hast unsere Doppel-6 ja momentan noch nicht so groß erwähnt.
Ich habe an die aber immer sogar oft gedacht, weil sie halt irgendwie so, Robert Tesche ist immer jemand, den ich gerne hervorhebe, weil vor allem hier in Hamburg ist er ja eher bei anderen Menschen von einem anderen Verein so als Rumpelfußballer verschrien, hat aber immer eigentlich starke Werte gehabt bei euch, finde ich.
Ja, genau. Und hat jetzt halt auch gerade auch in den letzten Spielen seine Torgefahr entdeckt. Ne?
3 Tore.
Genau, also gegen Mainz hat er ja da schon uns quasi die Verlängerung noch ermöglicht und hat jetzt halt auch in 2 Ligaspielen hintereinander getroffen. Mhm. Der sorgt also auch noch dazu, dass dann sogar aus der Reihe dahinter nochmal Torgefahr kommt.
Das ist schon
echt schwer zu verteidigen teilweise.
Oh, das hört sich nicht gut an, dass ihr ein Ex-Nachbar sozusagen gerade einen Lauf hat und dann ans Winter ein Tor kommt. aber Doppel-6, genau. Die ist herausragend. Also die wird gebildet von Tesche und von
Lucia. Antoni Lucia, genau. Das ist ja auch unser Mannschaftskapitän.
Genau.
Und die beiden sind schon ein tolles Team, auch wenn sie natürlich zeitgleich ein bisschen unsere Achillesferse sind, weil beide nicht besonders schnell sind. Und wenn man uns irgendwie kriegen kann, dann mit schnellen Tempogegenstößen durchs Zentrum.
Ich habe gehört, da sind wir ganz gut.
Das ist auch nicht gut für uns dann, ne? Also, weil ich habe in dieser Analyse, die ich gemacht habe, gesagt, was ist das Kryptonit des VfL Bochum? Das ist im Grunde, wenn du eine Mannschaft hast, die mit relativ viel Wucht spielt, also möglichst kantige Stürmer, vielleicht auch sehr athletische Mittelfeldspieler, die dann auch versucht, eher mit langen Bällen zu hantieren und mit schnellen Kontern und dann noch ein schlechter Rasen, ne? Weil der VfL halt schon eine Mannschaft ist, die jetzt nicht, den Gegner in Grund und Boden kämpft. Kann sie auch, aber wir sind also auch auf jeden Fall sehr, sehr leidenschaftlich und kampftrunk dabei, aber wir sind jetzt physisch nicht so extrem stark, gerade in der Offensive. Mhm. Und wir kommen schon eher über den gepflegten Ball und sehr, sehr gutes Positionsspiel, gute Läufe in die Tiefe und wenn man dann halt eben das nicht so schnell spielen kann oder immer mal wieder auch der Ball hoppelt und da irgendwie Verzögerung reinkommt, das stört uns schon. Ne? Und da kriegen wir dann eher schon Probleme. Also das Spiel, du hast ja erwähnt, das letzte Spiel, was wir verloren haben, war Hannover. Und da kamen halt genau alle diese Faktoren zusammen. Mhm. Ne? Die haben mit ihrem Stürmern, mit ihrem Mittelfeld extrem physische Spielanlage. Und dann haben wir ja noch in der AWS Arena einen grauenhaften Rasen. Und da hatten wir ja keine Schnitte. Ne? Also wir haben 2-0 verloren, aber wenn man irgendwie auf Expected Goals geguckt hätte, hätten wir auch 4-0 verlieren können.
Ne? Ja. Hört sich eigentlich ganz hervorragend an, weil unser Rasen sieht richtig, richtig mies aus. Schon vor dem Regensburg-Spiel, danach wird es nicht besser geworden sein. Also dann schon wieder 4 Tage später, also da wird sich nicht viel verändert haben. Und wir bringen gerade sehr viel Geschwindigkeit tatsächlich bei uns auf den Platz, in Form von Chiré, aber auch von Omar Mamouche vor allen Dingen. Der ist vor allen Dingen auf den ersten Metern relativ schnell und wir bringen auch viel Kampf gerade mit ins Spiel, wie man gegen Regensburg gesehen hat. Also wir nehmen den Kampf an, also durch Leute auf wie Guido Burgstaller. Insofern, das hört sich gar nicht so verkehrt an, finde ich.
Na, könnte was werden. Was spielt ihr aktuell für ein Spielsystem?
Das ist ein 4-2-1-2. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Muss mal kurz in den Blog gucken, weil Tim hat es heute Morgen nochmal niedergeschrieben, wie die Taktik war in den letzten Spielen und wie da jetzt Konstanz eigentlich reingekommen ist tatsächlich in den letzten beiden Spielen, weil wir auf einmal das Spielsystem gefunden haben, das uns wohlgesonnen ist und auch die Spiele auf einmal nicht mehr verletzt sind. Und das ist jetzt ein 4-3-1-2.
Na genau, ich habe es befürchtet, weil ich mit der Mittelfeldraute wusste noch, dass dann Pauli gerne auch mal eine Raute spielt. Mhm. Und Raute ist auch noch das System, was wir am wenigsten können. Also wir hatten eine Phase, wo wir 2 oder sogar 3 Spiele hintereinander gegen Mannschaften in der Raute hatten, erst mit Würzburg und nachher mit Greuther Fürth. Und da haben wir auch kein richtiges Mittel gegen gefunden, weil es wir halt auch gerne viel durchs Zentrum kombinieren, halt eben über Schul, über Tesche, über Lucia. Und wenn da der Gegner dann noch super dicht steht und eine Überzahl hat, was halt durch so ein super zentrumszentriertes System wie eine Raute kriegst. Und weil dann hast du halt auch gerade im Gegenstoß, da hast du dann 4 Leute zentral, die dann und mit Power durch die Mitte kommen. Bin ich gespannt. Also es klingt alles so, als hättet ihr gar nicht so schlechte Karten.
Jetzt bin ich hier fast schon euphorisch nach dem, was du mir alles erzählt hast. Und wir haben auch die letzten 4 Spiele nicht gewonnen. Wir haben die letzten 4 Spiele nicht verloren. Haben die letzten beiden Spiele gewonnen, haben insgesamt jetzt 8 Punkte geholt. Wir sind jetzt dabei, uns da so ein bisschen aus dem Keller raus zu arbeiten. Was denkst du denn, was das für ein Spiel am Donnerstag wird und wie es ausgeht?
Ja, also ich denke mal, der VfL wird wie immer versuchen, das Spiel zu dominieren. Also durch hohes Pressing, durch viel Ballbesitz, durch Positionsspiel. Und ja, Ziel wird es dann wahrscheinlich sein, Ballverluste zu vermeiden, um halt nicht in eure Wucht zu rennen, wenn du sagst, ihr habt da so ein massives, sehr schnelles Mittelfeld mit wuchtigen Stürmern. Und um halt möglichst auch zu vermeiden, dass ihr da euch langfristig in unserer Ecke, in unserer Hälfte frei festsetzen könnt. Weil dann hast du halt immer wieder das Problem, dass da was durchrutschen kann. Nach all dem, was ich jetzt gehört habe, befürchte ich fast, dass es für uns ein sehr enges Spiel werden könnte. Vor allen Dingen, weil, wie gesagt, Blum ist immer noch verletzt. Wir hatten jetzt auch in den letzten Spielen immer wieder Probleme, selbst zur Tiefe ins Spiel zu kriegen, haben dann häufig erst im Gegenende, wenn der Gegner müde wurde, nachdem wir die so mit unserem Ballbesitzspiel zermürbt haben, dann noch Tore gemacht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das am Ende dann für euch ausgeht. Wenn wir Glück haben, kriegen wir vielleicht einen Punkt.
Ja gut, man muss ja sehen, da kommen 2 Mannschaften tatsächlich, die eine Serie jetzt irgendwie haben. Ich mag das noch gar nicht bei uns in den Mund nehmen, aber es ist tatsächlich so. Also ich bin da ein bisschen demütiger, glaube ich. Ich wäre tatsächlich gegen Tabellenzweiten auch noch mit nur einem Punkt zu Hause zufrieden. Also wenn sich dieses 2-2 wiederholen würde, wäre das okay. Wir fahren dann am Wochenende nach Heidenheim. Tja, also mein Wunsch wäre aus den beiden Spielen 4 Punkten, wie auch immer die verteilt sind. Insofern, ja, also ich könnte mit dem 2-2 ganz gut leben eigentlich.
Ja, können wir uns ja, glaube ich, drauf einigen. Also wenn wir unter den Umständen 2-2 bei euch holen, denke ich,
wäre ich jetzt. Ja, okay. Normalerweise frage ich immer an dieser Stelle des Podcasts, was ist denn eigentlich so bei euch gerade im Verein oder in der Fanszene los? Ich habe wirklich sehr wenig oder gar nichts gefunden, was irgendwie so schlagzeilenartig durchs Netz wabert. Gibt es da irgendwas oder gibt es da nichts?
Ja, also aktuell ist es natürlich, spielt es überwiegend eben sich im Netz alles ab, weil dadurch, dass halt gerne Fans im Stadion sind, ne, ist es ein bisschen schwieriger. Also ich würde sagen, es ist so eine Gemischung. Wir haben natürlich schon eine relativ große Euphorie, einfach weil wir jetzt diese Serie haben, weil wir aktuell auf dem Aufstiegsplatz stehen. Wir haben aber auch schon Leute, die jetzt nach dem Spiel am Sonntag, wo wir ja eigentlich auch einen Punkt geholt haben, schon wieder geschimpft haben, gesagt haben, ja, da war irgendwie schlechte Körpersprache, da war irgendwie zu wenig Einsatz, wir sind zu langsam, unsere Flügel, zweite Reihe ist nicht gut. Da zeigt sich so ein bisschen diese Ambivalenz des VfLs, dass wir sehr oft so himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt sind. Wenn es gut läuft, dann alle sofort Aufstieg, wenn man dann wieder mal einen kleinen Dämpfer kriegt, dann sofort wieder alles schlecht. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist die Stimmung immer noch gut. Ne? Und viele sagen halt einfach, ja, okay, Mutterputzen weitermachen. Und grundsätzlich ist nach der Hinrunde das so gut wie schon ewig nicht mehr. Also es gibt ganz viele Leute, die schon vorgerechnet haben, ja, wir sind sogar besser als in den letzten Aufstiegssaisonen. Wir sind besser als Bielefeld letzte Saison zu dem Zeitpunkt. Deswegen glaube ich, ja, also auch wenn es jetzt ein paar negative Stimmen gab, insgesamt die Stimmung in der Fanszene noch sehr gut.
Ja, okay. Weiß nicht, also da hat man ja eher wenig Einsicht. Das ist bei uns ja auch so. Also wir haben zwar mal so Townhall-Meetings mit dem Präsidium gehabt, die mal erklären, wie das wirtschaftlich irgendwie aussieht. Hast du da bei euch irgendwie Einsicht, also aufgrund der Umstände, die wir gerade haben? Ich habe immer so ein bisschen bei mir abgespeichert, Bochum müsste schon oder sollte schon aufsteigen, sonst sieht es gar nicht so gut aus. Oder habe ich das einfach nur falsch gespeichert?
Ich glaube, das ist falsch gespeichert. Also okay. Wir haben uns finanziell schon ziemlich konsolidiert über die letzte Zeit. Es wird immer gesagt, ja klar, Corona ist für alle einen Stretch, aber eigentlich sind wir stabil aufgestellt und da sollte nichts passieren. Also es ist nicht so, dass wir zwangsweise aufsteigen müssten, was ja auch vermessen wäre mit unserer Geschichte jetzt zu sagen, wir steigen die Saison auf. Ne? Mhm. Wir haben zwar alle Leute gehalten, aber wir haben jetzt auch bei den Verstärkungen, das waren eigentlich alles ablösefreie Spieler. Ne? Und wir haben uns jetzt über die Winterpause trotz der guten Ausgangslage auch nicht weiter verstärkt, ganz im Gegenteil sogar noch Spieler abgegeben und mit Leuten wie zum Beispiel Sebastian Mayer, der jetzt zu Türkgücü München gewechselt ist, auch Leute, die auch durchaus gutes Geld verdient haben. Ne? Also das heißt, wir haben insgesamt unseren Kostenapparat wohl noch reduziert, obwohl wir schon vielleicht die auch Aussicht auch haben, demnächst ein bisschen mehr Geld zu verdienen, also allein durchs TV-Geld, durch die gute Serie. Mhm. Deswegen würde ich sagen, finanziell stehen wir eigentlich gut da, auch wenn das natürlich immer relativ ist, gegeben der aktuelle Situation im Fußball. Ne?
Ja, ich glaube, Sebastian Mayer ist auch immer so ein bisschen an seinen eigenen Ansprüchen gescheitert. Also ich erinnere mich, der war ja bei St. Pauli, dann Hannover und dann direkt zu euch, glaube ich sogar. Ne? Mhm. Und geht jetzt in die dritte Liga halt. Ich habe immer gedacht so, und ich glaube, er selbst auch, er wäre irgendwann ein Erstligaspieler, glaube ich.
Bei ihm ist es echt schwierig zu sagen, was da genau war, weil er war halt auch viel verletzt, auch langfristige, schwerere Verletzung. Er ist generell jetzt auch kein Spieler, der unglaublich athletisch daherkommt, sodass er da auch immer so ein bisschen anfälliger wirkt. Technisch ist er natürlich, ohne jeden Zweifel, aber aktuell mit Robert Schul und halt auch noch mit anderen Leuten da in der Hinterhand. Gerade auf der 10 haben wir noch sehr, sehr viele andere Leute, so zum Beispiel Weiland, der auch aktuell extrem unter seinen Fähigkeiten ist. Dann Eisfeld, der ja auch in der Premier League gespielt hat. Also da sind schon noch auch gute andere 10er-Kandidaten, das heißt also einfach das sinnvoll war, sich da zu trennen, weil er wahrscheinlich auch einfach mit der Situation nicht glücklich war und mit seiner den Spielzeiten, die er in Bochum bekommen hat.
Ja, und im Alter willst du ja dann auch nochmal spielen, also dann ist manchmal vielleicht so ein gefühlter Schritt zurück vielleicht sogar besser. Ne? Ja. Gut, Tobias, weiß nicht, willst du noch was loswerden? Ansonsten wäre ich so langsam am Ende der Sendung.
Nö, gerne. Vielen Dank für das gute Gespräch. Auch wenn du mir natürlich nicht jetzt große Freude auf das Spiel am Donnerstag gemacht hast mit den Fakten, die du mir so geliefert hast zu euch. Aber warten wir es mal ab, wird hoffentlich
ja, ein schönes Spiel. Ist eigentlich immer ein guter Indikator, dass es genau andersrum läuft. Insofern sage ich auch gar nichts, deswegen habe ich auch 2-2 getippt. Ja, Tobias, ich danke dir. Freitag werde ich das nach dem Spielgespräch führen. Allerdings nicht mit dir, weil du keine Zeit hast, aber mit Daniel, der ja auch schon zu Gast war. Und ja, dann erstmal alles Gute für dich, Tobias. Und wir hören uns vielleicht irgendwie dann in der nächsten Saison wieder, je nachdem, wie das so mit der Liga funktioniert oder ist. Je nachdem, ob ihr in der Liga bleibt oder nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass wir das tun werden, aber bei euch weiß man das gerade nicht.
Ja, hoffen wir mal, dass wir uns nicht direkt wiedersehen, aber ansonsten kann man ja auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Ich habe ja gehört, ihr habt jetzt auch Leute, die sich mit Taktik und mit Zahlen auseinandersetzen. Vielleicht kann man da ja auch mal Kooperation oder was machen.
Ja, klar. Gut, Tobias, dann ja, vielen Dank, schönen Abend für dich und den Hörerinnen wünsche ich ein schönes Spiel am Donnerstag und am Freitag werde ich dann mit Daniel sprechen. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.